Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Preise bei den Filmfestspielen in Cannes wurden gestern Abend verliehen. Ein Thema in dieser Sendung. Außerdem das Händel-Oratorium Saul an der Komischen Oper in Berlin, Kunst und Protest in Tel Aviv und der Kunstverein München feiert seinen 200. Geburtstag. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Zuerst aber zu einem Mann, der wahrscheinlich einer der bekanntesten sowjetischen Künstler war, Ilja Kabakow. Geboren 1933 in der Ukraine, besuchte er schon im Zweiten Weltkrieg eine Kunstschule, arbeitete später als Kinderbuchillustrator, gründete eine Künstlergruppe, wurde aber in der Sowjetunion weitgehend ignoriert, zumindest als Künstler. Als er 1987 ausreisen konnte, begann langsam sein internationaler Ruhm. Seine Installationen waren in vielen wichtigen Museen der Welt zu sehen. Er stellte auf der Documenta aus und wurde mit zahlreichen Preisen geehrt. In den letzten Jahrzehnten immer an der Seite des Konzeptkünstlers Ehefrau Emilia. Wie heute bekannt wurde, ist Ilja Kabakow gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Kunsthistoriker Raimund Stecker, in den 90er Jahren Direktor des Düsseldorfer Kunstvereins für die Rheinlande und Westfalen, hat den Künstler lange gekannt. Ich habe ihn gefragt, was Kabakow, dessen Biografie die Verwerfung des 20. Jahrhunderts ja widerspiegelt, zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine gesagt hat.
Er hat sich realpolitisch eigentlich nicht mehr geäußert. Die Anzeichen waren in den letzten Gesprächen, die ich mit ihm hatte vor 2-3 Jahren, lagen ihm sehr, sehr schwer im Magen, als er gemerkt hat, dass eine autoritäre Struktur zurückkam. Ich war also mit ihm in Moskau, vor 10 Jahren war es, zum 80. Geburtstag, jetzt wäre er im September wäre er 90 geworden. Dieser totale Gegensatz zwischen den armen Leuten auf der Straße und den Lambos und den toll angezogenen Leuten in den Hinterhöfen vor den Diskotheken und den Edelrestaurants, dass mich das sehr bedrückt hat und das ging ihm nicht anders.
Ja, er hat sich ja mit sozialen Prozessen immer auseinandergesetzt. Sie haben ihn im Vorgespräch als Oppositionskünstler auch bezeichnet. Er gilt als Erfinder der Sozart, wie sich das nennt. Was ist das für eine Kunst?
Die Sozart hat versucht, innerhalb der Sowjetunion durch klaren Realismus gegen den Illusionismus der Brezhnev-Ära für eine bessere Sowjetzeit, für eine bessere Zeit überhaupt positioniert. Das war die Sozart. Mit einer großen Ironie, die ihm sowieso zu eigen war. Ich habe kaum einen ironischeren, weicheren Menschen gelernt als Ilja Kabakow. Er hat dann die ganze Atmosphäre, diese bedrückende Atmosphäre der Sowjetunion, des Apparates innerhalb der Sowjetunion in Installationen umgesetzt. Und das ist aber eigentlich im Werk selber fast eine Zwischenphase. Er kommt von der Kinderbuchmalerei, wurde dann Konzeptkünstler, wurde Sozartkünstler, hat seine Installationen im Westen fortgeführt. Und dann irgendwann vor circa 10, 15 Jahren war klar, dass er dann wieder ja eigentlich an die Kinderbuchmalerei angeknüpft hat, dass er seine Träumerei in der Malerei vielleicht besser ausleben kann als in Installationen, die dann doch zeitbedingter sind.
Das Werk von Ilja Kabakow ist ja sehr heterogen. Also Sie haben die Installationen schon erwähnt, um mal ein Beispiel zu nennen. Er hat so Räume auch gestaltet, für die Documenta unter anderem Toilettenhäuschen, das er umgestaltet hat. Er hat Bühnenbilder gemacht, er hat gemalt. Was war der Kern seiner Kunst?
Der Kern seiner Kunst war in meinen Augen ganz eindeutig der Traum eines menschlichen Lebens auf dieser Welt. Und den hat er nicht träumen können in der Sowjetunion, den hat er dann träumen können mit der Sozart. Dann ist er rübergekommen, 86, 87, mit der Ausstellung, die Jean-Aubert Martin und Claudia Jolles organisiert haben für Marseille, Bern und für Düsseldorf, Kunstverein Düsseldorf. 87 war dann dort die erste Ausstellung in Deutschland. Seine Träume wurden irgendwo wahr, dann kam die Perestroika, dann wurde der eiserne Vorhang geschliffen. Dann hat er seine Cousine Emilia wieder getroffen, die er, wie er mir selber sagte oder wie er mehrmals auch anderen sagte, mit Tränen in den Augen auf dem Bahnsteig während der Sowjetzeit verlassen hat, als sie nach Amerika gegangen ist. Aber sie müssen sich irgendwie auf dem Bahnsteig versprochen haben, wenn du rüberkommst, dann werden wir heiraten. Und als er dann rüberkam, hat sich Emilia scheiden lassen und hat dann Ilja geheiratet, sind ein Künstlerpaar geworden, haben weiter geträumt und dann kam eben dieses Gesamtkunstwerk Putin, so muss man es glaube ich nennen, in Abwandlung zu Boris Groys Buch, das Gesamtkunstwerk Stalin. Und das hat ihn gebrochen, ganz ohne Frage.
Sie haben ihn länger gekannt, Sie haben es eben auch schon geschildert, mehrfach getroffen. Was war das Besondere an ihm?
Er hat ihm mir einfach bestätigt, dass es diesen traurigen Clown gibt. Und ich habe wirklich noch nie einen so sentimentalen Anarchisten kennengelernt wie ihn.
Der Kunsthistoriker Raimund Stecker zum Tod des Konzeptkünstlers Ilja Kabakow, der gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. In den letzten knapp 2 Wochen haben wir regelmäßig in Kultur heute über die Filmfestspiele in Cannes berichtet, wo gestern Abend die Preise für die 76. Ausgabe verliehen wurden, die übrigens von fast allen Kritikerinnen und Kritikern als eine der besten Filmfestspiele der letzten Jahre an der Croisette gelobt wurde. Die Goldene Palme ging an Anatomy of a Fall von Justine Triet, ein Film, in dem die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller eine Schriftstellerin spielt, die verdächtigt wird, ihren Ehemann umgebracht zu haben. Übrigens erst die dritte Frau mit Trier, die in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wird. Ich habe unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus gefragt, warum dieser Film die Jury so überzeugt hat.
Ja, also ich finde, es ist eine seltsame Entscheidung, diese Goldene Palme an diesen Gerichtsfilm zu vergeben. Denn gerade als Gerichtsfilm finde ich ihn eigentlich merkwürdig spannungslos, nach gerade konventionell. Aber interessant ist das schon als Studio, sagen wir mal, als feministische Studio oder als Studio einer eigenwilligen Hauptfigur. Und Sandra Hüller spielt eben, ja, eine Schriftstellerin, Sie haben schon gesagt, die angeklagt wird, weil sie in ihrem Haus in den französischen Alpen eben ihren Mann aus dem Fenster gestoßen haben soll. Und sie beharrt darauf, dass er Selbstmord begangen habe. Und Hüller, die hier übrigens Englisch und Französisch spielt, auch wirklich ungewöhnlich und nicht so ganz einfach, die verkörpert diese rätselhafte Hauptfigur wirklich großartig, denn diese Schriftstellerin, die wirkt nicht sympathisch. Sie wirkt eher selbstbezogen. Es gibt Rückblenden mit ihrem Mann, da kommt sie überheblich und manipulativ rüber. Ihr 11-jähriger Sohn, der hat eine Sehbehinderung, er kann das Haus nur mit einem Begleithund verlassen, er ist der einzige Zeuge. Und auch zu ihm verhält sie sich wenig mütterlich. Also Sandra Hüller, die spielt sich in diesem Film, kann man sagen, nicht in unsere Herzen, aber gerade weil sie so Widerhaken hat, ihre Figur, und so Abgründe, bleibt sie in Erinnerung. Sie setzt sich wirklich im Kopf fest.
Dann hat ja der zweite Film, in dem Sandra Hüller eben auch zu sehen ist, The Zone of Interest von Jonathan Glazer, den großen Preis der Jury bekommen. Dieser Film basiert auf einem Buch von Martin Amis, der ja kürzlich gestorben ist. Es geht um den KZ-Kommandanten von Auschwitz, um Rudolf Höss und seine Familie. Das Buch, das wurde damals bei Erscheinen jetzt nicht nur positiv aufgenommen. Der Film scheint die Jury ja aber überzeugt zu haben.
Ja, ich fand ihn zutiefst beeindruckend, diesen Film, nachgerade erschütternd, auf eine sehr stille Weise. Und man kann auch wirklich sagen, Sandra Hüller spielt hier in einem ganz anderen Sinne eine unfassbare Figur. Sie haben es ja schon gesagt, Hedwig Höss. Aber obwohl sie eben sozusagen Mauer an Mauer an dem Vernichtungslager Auschwitz lebt, in diesem Film zeigt Jonathan Glazers Kamera dieses Lager nicht. Also die Kamera verweilt im Haus der Familie Höss, sie zeigt den Alltag des Paares, der Familie. Also sie regelt den Haushalt, sie kümmert sich um die Kinder, den Garten, während er in Uniform arbeiten geht. Und weil das Grundstück eben direkt an Auschwitz grenzt, an das Vernichtungslager, sieht man eben vom Fenster des Hauses einen Wachturm, man sieht qualmende Schornsteine. Und der Film hat eine wirklich absolut beeindruckende Tonspur. Man hört von fern oder wie so gedämpft erstickte Schreie, dumpfes Grollen, Hundebellen, zuklappende Metalltüren. Aber diese Familie, die geht mit dieser Tonspur oder mit den Geräuschen um, als handle es sich um eine Straße. Also die drückt das einfach weg. Und dieser deutsche Haushalt funktioniert einfach so weiter vor sich hin. Und ich muss sagen, für mich ist The Zone of Interest, dieser Film, der wird ja auch in Deutschland ins Kino kommen, der ist eine große Studie der Inhumanität oder der beiläufigen Verdrängung des Inhumanen. Für mich war das wirklich in diesem Jahr die Goldene Palme, die eigentliche.
Jetzt könnte man denken, dass Sandra Hüller vielleicht auch den Darstellerinnenpreis bekommen hat. Hat sie leider nicht. Als bester Darsteller wurde Koji Yakusho ausgezeichnet, der in Wim Wenders Film Perfect Days spielt. Und auch Perfect Days hat einen Preis bekommen, nämlich den der ökumenischen Jury. Das ist ja eine eher unspektakuläre Geschichte über einen japanischen Toilettenreiniger. Was ist das für ein Film?
Ja, man muss vielleicht erstmal sagen, dass es ja eigentlich nicht so einfach ist, für einen Regisseur wie Wim Wenders, sich neu zu erfinden und trotzdem die eigenen Qualitäten oder den Bilderwelten treu zu bleiben. Aber ich finde wirklich, dass Wim Wenders das mit Perfect Days wirklich gelungen ist, weil der Held des Films, eben dieser Toilettenreiniger, der ist so ein Mensch, der in sich ruht. Ja, also er reinigt ja öffentliche Toiletten in Tokio, die teils entworfen wurden von Star-Architekten, also sehr schöne Gebäude sind. Und jeden Morgen fährt dieser Mann, Hiroyama heißt er, fährt er gelassen zu seiner Arbeit. Er hat eine Vergangenheit, die wir nicht kennen, aber er scheint bei sich angekommen zu sein. Und in diesem Film oder auch in diesem Film Helden, da schwingen eben auch vertraute Wenders-Motive mit. Der Film ist ein Roadmovie, aber eben ein Wagen, es gibt einen Wagen voller Reinigungsmittel und Feudel und Besen. Und der Held fotografiert analog, so wie es auch Wenders tut. Und auch er hört Audiokassetten von amerikanischer Rockmusik, die ja Wim Wenders sehr liebt. Also dieser Toilettenreiniger, der wirkt auch nicht mehr so getrieben wie frühere Wenders-Helden. Und auch Wim Wenders scheint mit Perfect Days, mit diesem Film, irgendwie bei sich angekommen zu sein. Das war mein Eindruck.
Katja Nikodemus über die Preise bei den Filmfestspielen in Cannes, die gestern Abend verliehen wurden. Bevor die Komische Oper in Berlin wegen einer mehrjährigen Sanierung geschlossen wird, gab es gestern eine letzte Premiere, ein Stück, das eher selten gespielt wird, Georg Friedrich Händels Oratorium Saul. Händel hat das Werk auch als Antwort auf die Krise der italienischen Oper in London geschrieben im 18. Jahrhundert. Er suchte nach einer neuen Form, mit der sich dann auch wieder Geld verdienen ließ. Erzählt wird die Geschichte von König Saul, der den jungen Hirten David an seinen Hof holt und von dem jungen Mann dann in jeglicher Hinsicht überstrahlt wird. David gewinnt zwei Schlachten, besiegt den Riesen Goliath und übersteht auch die Mordversuche von König Saul. Ein hochdramatischer Stoff also, den Axel Ranisch an der Komischen Oper inszeniert hat. Man muss bei dieser Geschichte ja schon ein wenig an Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin denken, mit Blick darauf, dass hier der Underdog am Ende als strahlender Held dasteht. Ich habe unseren Musikkritiker Uwe Friedrich gefragt, ob das sehr weit hergeholt ist.
Na, darum geht's ja schon in dieser Geschichte. Der vermeintlich Chancenlose besiegt erst den Riesen Goliath und der abgeschlagene monströse Kopf spielt in der Ausstattung oder im Bühnenbild von Falco Herold auch eine große Rolle. Der ist begehbar. Im zweiten Teil ist es dann nur noch ein Totenschädel. Und David geht zwar als Sieger aus der Geschichte hervor, zumindest aus dieser biblischen Geschichte, ist aber hochgradig traumatisiert. Und nun kamen der Regisseur Axel Ranisch und der Dirigent David Bates auf die Idee, als Epilog das Lied King David von Herbert Howells anzuschließen, gesungen von David Arie Nussbaum Cohen. Wir hören mal einen Ausschnitt.
Man hört das ja hier vielleicht auch schon so ein bisschen. Es ist ja eben auch ein sehr psychologisches Stück, eine psychologisch eben auch sehr interessante Geschichte, eine Familientragödie. Was macht Axel Ranisch daraus?
Er erzählt das Kammerspiel. Falco Herold hat dazu eine leicht angegraute, leicht ruinöse Palastarchitektur entworfen, in die schon der Wüstensand reinweht. In den Kostümen von Alfred Meyerhofer wird auch klar, dass wir in der Gegenwart sind, auch an einigen anderen Requisiten. Und dann ist es ja so, dass David mit einer Tochter Sauls verheiratet werden soll. Die will ihn aber nicht. Andere, die in einer ja beinahe inzestuösen Verbindung mit ihrem Bruder Jonathan steht, die heiratet er, die kriegen dann auch ein Kind. Und diese ganze dysfunktionale Familie mit der Eifersucht, mit der Anziehung auch zwischen David und Jonathan, das wird von Axel Ranisch sehr genau und sehr stark aufgefächert, auch sehr sexuell zum Teil. Und wie die sich eigentlich alle beschädigen und keine komplett aus dieser Geschichte rauskommt und dass es eigentlich auch immer so weitergehen wird, das ist das Thema von Axel Ranisch.
Wie passt eigentlich so ein Oratorium erstens an die Komische Oper? Vielleicht darf man den Titel Komische Oper gar nicht so ernst nehmen, aber irgendwie stellt man sich die Frage ja schon. Und zweitens in diese Zeit.
Die Komische Oper hat eine große Händel-Tradition, verbunden vor allem mit dem legendären Jochen Kowalski und mit dem Regisseur Harry Kupfer, früherer Chefregisseur. Die haben auch Saul schon mal auf die Bühne gebracht, vor vielen Jahren. Also Opern und auch Oratorien hat man dort immer gespielt, wird man auch unter der neuen Intendanz auf Wanderschaft in den nächsten Jahren weiterhin spielen. Und die Oratorien bieten den Regisseuren natürlich eine erstmal größere Freiheit als die hochritualisierte Barockoper mit ihrem starren Arienschema. Hier hat man viele Chöre, die Handlung wird schneller vorangetrieben, hat mehr Dramatik und auch da hören wir nochmal rein, wie David Bates, der Dirigent, und Saul Luca Titotto damit klingen. Luca Titotto war das als Saul, der Titelheld des Oratoriums von Georg Friedrich Händel, und David Bates dirigierte das Orchester der Komischen Oper Berlin.
Jetzt habe ich aber noch nicht rausgehört, Herr Friedrich, ob Sie uns da eine Empfehlung an die Hand geben oder ob man es doch vielleicht lieber sein lassen sollte.
Nein, das ist schon eine Empfehlung. Das ist gut gearbeitet, zum Teil auch ganz humorvoll sogar. Und ein Abend, der die Geschichte wirklich ins Heute bringt, ohne dass ein großer Schwerpunkt auf das Biblische oder auf göttliche Vorsehung gelegt wird. Axel Ranisch zeigt uns eine Familiengeschichte und das doch recht überzeugend.
Saul von Georg Friedrich Händel an der Komischen Oper in Berlin. Uwe Friedrich über die Premiere gestern Abend. Seit Monaten wird in Israel gegen die Justizreform protestiert. Zehntausende gingen auch an diesem Wochenende wieder auf die Straße. Die größte Kundgebung gab es in Tel Aviv, wo in diesen Tagen gleich mehrere Ausstellungsprojekte die politische Protestkultur beleuchten. Zumindest scheint es so, denn die Skulpturen des österreichischen Künstlers Erwin Wurm zum Beispiel, die Arbeiten des israelischen Videokünstlers Guy Ben-Ner und die Überblicksschau über die Kunst der Bewegung, So Moving, schlagen zumindest unbewusst immer wieder den Bogen zu den Protesten, meint auch Christian Gampert, der aus Tel Aviv berichtet.
Im Tel Aviv Museum of Art müssen die Besucher jetzt selbst aktiv werden. Der österreichische Künstler Erwin Wurm hat eine Reihe von Stühlen, Podesten, Möbeln und Wänden aufgebaut, die der Zuschauer benutzen und so selbst posierend zur Skulptur werden kann. Selbst zu den weniger publikumsintensiven Zeiten findet man in den Räumen des Museums ständig Paare, Kinder, Familien, die sich in den verrücktesten Posen auf Wurms Podeste stellen und sich natürlich fotografieren. Erwin Wurm hat diese One-Minute-Sculptures schon oft ausgestellt, aber er gehört zu den Künstlern, die keine Berührungsängste mit Israel haben. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und in Israel bedeutet es durchaus etwas anderes als in Europa, wenn man Arme oder Füße durch Löcher in der Wand stecken kann oder sich zwischen einen Tisch und eine darüber hängende Bank quetschen soll. Meist entstehen aus Wurms Handlungsanweisungen sehr lustige Verrenkungen des Publikums, was die Akteure sichtlich genießen. Schließlich sind auch die allsamstäglichen Demonstrationen gegen die Justizreform in Tel Aviv im Grunde Happenings, wo jeder seiner Kreativität freien Lauf lässt. Es laufen dort alle möglichen Künstler mit, Performer, Clowns, Pantomimen, Jazzbands, Instrumentalsolisten. Bei Wurm aber heißt es auch, krieche unter den Tisch und fühle die Last. Und die politische Last spürt man hier täglich. In einem Seitenhof des Museums hat Wurm zudem eine Version seines Narrow House aufgebaut, ein auf einen Meter Breite zusammengestauchtes Modell seines Elternhauses, das die psychische Enge der Nachkriegszeit nachempfindet. Mit der Familie beschäftigt sich auch der israelische Videokünstler Guy Ben-Ner, und zwar vorzugsweise mit seiner eigenen. Er lässt Frau und Kinder in den verrücktesten Situationen agieren, zum Beispiel in den Ausstellungsräumen einer IKEA-Filiale, wo die Ben-Ners während der Publikumszeiten die Möbel in Besitz nehmen und Probe wohnen.
Hi Dad, hi Mom.
Hi Mom, hi Dad.
Good morning. Did you two sleep well?
Yeah.
Die anderen Kunden sind leicht irritiert und laufen dann weiter. In anderen Arbeiten stellt Ben Nair mit seiner kleinen Tochter Situationen aus Moby Dick nach, inspiriert von Slapstick-Szenen des alten Stummfilms, nimmt mit seinen Kindern Kunstwerke von Marcel Duchamp in Betrieb oder lässt sich von seiner Frau unter dem Kinderbett einsperren. Es geht sehr oft um familiäre Enge und um die Möglichkeiten, diese Enge produktiv zu wenden. Meist ist das sehr lustig, auch wenn die israelische Gesamtgroßfamilie sich politisch derzeit nicht sehr einig ist. Im Video lässt Ben Nair seine Kinder sogar für die Abschaffung des Privateigentums plädieren.
Children of the world, unite. Release the future from the shackles of the past. Property is like a ghost. You cannot possess it without being possessed by it. Steal and let others steal. Steal from the city. Steal from the state.
Eine dritte Ausstellung widmet sich der Körpersprache. Man schaut sich Videos an, wie das der deutschen Künstlerin Nevin Allerdag, Top View, von oben gefilmte Füße aller Art in Bewegung, von grazilen High-Heel-Tänzchen bis zu rustikalem Stiefelstampfen. Die politisch provokanteste Arbeit ist Oren Fischers Video Running Errand von 2020. Der israelische Künstler bewegt sich feitstanzartig durch Museumssäle, Hotelhallen, Banken, Postämter, Krankenhäuser und andere Warteräume, sehr zum Erstaunen der dort sitzenden Kundschaft. Er will raus aus dem Trott. Einmal tanzt Fischer an einem Wahlplakat von Benjamin Netanyahu vorbei und gibt dem amtierenden Premier mit den Füßen eine ans Kinn, ganz nebenbei. Dann tanzt er weiter, während auf den Straßen von Tel Aviv die Demonstranten das Sagen haben.
Kunst und Protest in Tel Aviv, ein Bericht von Christian Gampert. Eine Art von Protest waren auch die Kunstvereine, die sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Emanzipation des Bürgertums in vielen Städten gründeten. Kunst nicht nur für die Herrscher und für den Adel, sondern für die ganze Gesellschaft. Der Kunstverein in München feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Die Geschichte dieser zwei Jahrhunderte ist allerdings nicht nur ruhmreich. Hier diffamierten die Nationalsozialisten auch Künstler wie Paul Klee, Max Pechstein oder Max Ernst als entartet. Das alles wird in einer Ausstellung zum Jubiläum gezeigt. Tobias Krone hat sich das angeschaut.
Bildende Kunst, das war mal etwas Wahres und Schönes. Und wahrhaft prachtvoll hingen sie, Ölschinken mit Landschaften, wuchtig goldgerahmt in Münchens Kunstverein. Maurin Dietrich steht vor einer sepiafarbenen Fotografie.
Schwere Samtvorhänge, abgehängte Oberlichter, schwerer Brokat.
Beschreibt die heutige Direktorin des Kunstvereins das Szenario auf dem Foto. Es muss gemütlich gewesen sein, nach dem Sonntagsspaziergang durch den Englischen Garten diese Räume zu besuchen.
An einem regulären Sonntag Mitte des 19. Jahrhunderts hatte der Kunstverein anscheinend bis zu 10.000 Besucherinnen, wovon wir jetzt nur träumen können. Und das waren Räume, die ganz anders als die sterilen White Cubes der heutigen Museen funktionieren. Also hier wurde gegessen, gepicknickt.
Eine Institution von und für BürgerInnen. Das war der Münchner Kunstverein. Ein Gegengewicht zur Monarchie, wenn auch räumlich ganz nah im Hofgarten der Residenz. 200 Jahre später findet man hier einen schlichten White Cube. Für das Jubiläum haben Maurin Dietrich und ihr Team nüchterne Archivregale aufstellen lassen. Es soll eine radikal ehrliche Rückschau werden. Natürlich einerseits auf die Verdienste. Seit Jahrzehnten ist dies hier ein Teilchenbeschleuniger für die künstlerische Avantgarde aus aller Welt.
Hier hat man die ersten Einzelausstellungen von Künstlerinnen wie beispielsweise Andrea Fraser.
Fraser hinterfragte ganz soziologisch den Kunstgeschmack des Vereins und ließ 1993 Werke aus den privaten Beständen der Kunstvereinsmitglieder aufhängen. Das Münchner Publikum dankte es mit Unverständnis. Und nicht nur bei dieser Schau. Die heutige Preisträgerin des Goldenen Löwen der Biennale Venedig, Adrienne Piper, brachte Begriffe wie Race oder Xenophobie 1992 nach München. Damals auch eher umstritten.
Im Archiv haben wir beispielsweise eben die Leitsordner gefunden, wo Adrienne Piper an die damalige Kuratorin schreibt, Hedwig Sachsenhuber: Hi Hedy, can you please send me all the bad press about my show? Also es spricht so Bände über das Verhältnis zwischen Kunstverein und Öffentlichkeit.
Der Kunstverein war in den 70ern progressiv geworden. Vielleicht zu progressiv für die Münchner. Doch die Rückschau will sich auch den dunklen Kapiteln widmen, vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Maureen Dietrich und ihr Archivar haben dem Kunsthistoriker Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München Archivbestände gegeben. Nach einer ersten Sichtung erklärt er, Avantgarde-KünstlerInnen, die heute jeder kennt, gab es damals zwar in und um München, nur nicht im Kunstverein.
Also von Moderne, von Avantgarde, von Blauer Reiter ist dort nichts zu spüren im Kunstverein. Das muss man, glaube ich, so diagnostizieren.
Die heutigen Räume des Kunstvereins beherbergten auch die Feme-Ausstellung Entartete Kunst. Warum diese Zeit und auch die Zeit danach, in der viele NS-Profiteure weiter Mitglieder bleiben durften, bisher nicht aufgearbeitet wurde, das bleibt ein Rätsel. Die jüdische Intellektuelle Rachel Salamander versucht es so zu erklären.
Zu Beginn der 80er Jahre herrschte ein sehr taubes Klima hier in diesem Land.
Rachel Salamander gehörte dem Vorstand des Kunstvereins an, bis sie 1986 empört austrat. Der Künstler Gerhard Merz hatte in seiner Schau die NS-kontaminierten Räume in einen sakralen Stil gehüllt, der sich ohne Umstände als Nazi-Ästhetik lesen ließ. Und das zu einer Zeit, in der Historiker über die Bedeutung des Holocaust stritten. War diese Ausstellung Affirmation oder Provokation? Die heutige Direktorin Maureen Dietrich ist sich sicher.
Ich glaube, es gab zum einen die große künstlerische Setzung, die so vermeintlich sich auf so einem Autonomiebegriff ausgeruht hat, aber gleichzeitig kein Ort, an dem es verhandelt werden konnte, was eigentlich das beispielsweise mit ungeöffneten Dokumentenboxen im eigenen Keller zu tun hat.
Diese Boxen sind nun geöffnet. Und auch die einst als kunstfeindlich belächelte Rachel Salamander wird sprechen zum 200. Geburtstag des Kunstvereins. Es ist der Beginn einer großen Aufarbeitung.
Tobias Krone über die Jubiläumsausstellung anlässlich 200 Jahre Kunstverein in München. Und jetzt nochmal zurück nach Cannes und dem Schaulaufen auf dem roten Teppich in den Kulturmeldungen von Nicole Strecker.
Ja, bei den Filmfestspielen haben gleich zwei Models mit auffälligen Outfits Zeichen gegen das Geschehen in ihren Heimatländern gesetzt. Die Ukrainerin Alina Baikova trug ein T-Shirt mit der Aufschrift Fuck you, Putin. Und das iranische Model Malaga Jaberi trat in einem betont extravaganten Kleid auf, mit Trägern, die sich wie ein Galgenstrick um ihren Hals legen. Ein öffentlichkeitswirksames Statement gegen die andauernden Hinrichtungen im Iran. Sich gegen Hate Speech im Netz zu wehren, ist derzeit noch schwierig bis unmöglich. Das Justizministerium will das ändern, auch die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt hat. Der sieht etwa Accountsperren bei wiederholten Angriffen vor. Die Juristin Josefine Ballon von der Beratungsorganisation HateAid hält das für bedingt wirksam, wie sie heute im Deutschlandfunk erklärte.
Digitale Gewalt ist sehr, sehr vielfältig. Das reicht von Hasskommentaren bis hin zu Morddrohungen oder auch bildbasierte digitale Gewalt, wo Bilder manipuliert und verbreitet werden oder wenn Privatadressen veröffentlicht werden. Und da gibt es nicht das eine effektive Mittel. Es wird sicherlich Fälle geben, wo so eine Accountsperre richtig viel Sinn macht. Es wird aber auch Fälle geben, wo die Accountsperre eher beliebige Accounts trifft und sich die Täter und Täterinnen einfach neue Accounts anlegen und dann ja einfach weitermachen.
Seit 2018 leitet die Kunsthistorikerin Susanne Pfeffer das Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Als Kuratorin ist sie über jeden Zweifel erhaben. An ihrem Führungsstil allerdings gibt es seit Jahren Kritik. Jetzt erklärte Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig, sie wolle Susanne Pfeffer künftig eine erfahrene Verwaltungsleitung an die Seite stellen, um sie in administrativen, aber eben auch personellen Angelegenheiten zu entlasten. Vor knapp zwei Wochen hatte Russlands Präsident Putin beschlossen, die berühmte Dreifaltigkeitsikone an die russisch-orthodoxe Kirche zurückzugeben. Wie manche Beobachter meinen, sollte das eine Art Dankeschön an Patriarch Kirill I. sein für dessen Unterstützung von Putins Angriffskrieg. Das um 1411 entstandene Bildwerk des Malers Andrei Rubeljow gilt in Russland als wertvollstes Gemälde seiner Art. Der Vorsitzende des Expertenrats für Kirchenkunst, Leonid Kalinin, hatte einen Umzug der Ikone aber abgelehnt, denn der könnte das Kunstwerk beschädigen. Wie heute bekannt wurde, hat Patriarch Kirill nun Kalinin von seinem Posten abberufen. Damit ist der Widersacher aus dem Weg geräumt. Und so wird in Kriegszeiten der Symbolwert der Kunst offenbar wichtiger als der Erhalt der Kunst.
Das waren die Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
In den Informationen am Abend mit Malte Hennig gleich mehr zur Stichwahl in der Türkei und zu den Ausweisungen deutscher Diplomaten und Kulturvermittler aus Russland. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt.